Ob Vogelschiss, Rhetorik oder der Stolz auf Wehrmachtssoldaten. An die meisten Aufmerksamkeitsstrategien der AfD hat man sich leider fast schon gewöhnt. Das schizophrene Verhältnis der radikal rechten AfD zu den Medien bleibt deren Erkennungsmerkmal. Einerseits braucht die AfD für ihre Tabubrüche die traditionelle Öffentlichkeit. Andererseits will sie das Volk direkt ansprechen und inszeniert sich als Gegenöffentlichkeit zu Lügen- oder Lückenpresse. Mit den bisherigen Erfahrungen mit diesem Spannungsverhältnis beschäftigt sich die Studie AfD und Medien der Otto-Brenner-Stiftung. Bernd Gäbler ist Professor für Journalismus in Bielefeld und Autor der Studie. Herr Gäbler, eine Diagnose zur AfD, die lautet ja, dass die Aufmerksamkeitsstrategien der AfD den klassischen Medien Fallen stellen. In welche Fallen dürfen wir denn jetzt nicht tappen, wenn wir über Ihre Studie AfD und Medien sprechen?
Na, wir dürfen nicht in die Falle tappen, einfach nur Reflexe zu bieten, sondern wir müssen Reflexionen bieten.
Was hat sich denn Ihrer Meinung nach geändert an der Berichterstattung, seit wir mehr reflektieren?
Ich glaube tatsächlich, dass es insgesamt Verbesserungen gibt, besonders in der überregionalen Presse, auch im Fernsehen und Hörfunk. Früher war es fast automatisch so, dass wenn Frau von Storch irgendeinen Tweet auf Twitter absetzte oder so, fand dieser ganz schnell dann auch in die Nachrichten. Das hat sich ein bisschen verbessert. Es gibt stärkeres Bestreben, nicht sozusagen zum unfreiwilligen PR-Agenten der AfD zu werden und die Öffentlichkeit zu bieten, die sie suchen. Aber es gibt auch deutliche Schwächen, die man nach wie vor konstatieren muss.
Was für Schwächen sind das?
Das Erste, was mir stark auffällt, ist, dass besonders bei solchen Medien, die sehr jugendaffin sein wollen, eine Art Subjektivismus vorherrscht, ein Reportieren und Berichten in der Ich-Form. Es gibt schon den schönen Satz vom alten Theodor W. Adorno, der hieß, ich sagen kann jeder. Also dazu braucht es keine besondere Qualifikation, keine Kenntnisse. Und das führt meistens dazu, dass es nicht um die Klärung von Sachverhalten, von Begriffen und Argumenten geht, sondern von Befindlichkeiten und Bekenntnissen. Also ich finde, das ist so und so. Ich finde, da muss man keine Angst vor haben. Das ist eine Berichterstattung, die leider sich häuft und die meistens nicht zur Klärung beiträgt, außer zu sagen, ich finde es aber anders.
Schauen wir uns vielleicht mal die Anhänger der AfD an oder die Menschen an, die sozusagen für die AfD derzeit sehr bereitwillig sind in ihrer Aufmerksamkeit. Rechtspopulisten scheinen ja abweichende Meinungen im Grunde nicht tolerieren zu können und im Grunde als Angriff auf die eigene Person zu sehen. Ja. Gibt es eigentlich überhaupt ein Mittel gegen diesen sozialpsychologischen Mechanismus?
Ich bin immer vorsichtig, wenn man zu viel psychologisiert. Und es ist tatsächlich so, manchmal ist es zum Verzweifeln. Bestimmte Leute erreicht man nicht. Die sind gefangen sozusagen in dem, was sie wissen. Oft gehen sie da auch in ganz viele Details, weil sie glauben, was zu wissen, was sie durch die eigenen Medien mitbekommen haben. Letztlich kann man sagen, es bleibt gar nichts anderes, als den rationalen Diskurs zu suchen, das sachliche Argument, nicht zurückschimpfen, ruhig bleiben oder wie Michelle Obama es mal formuliert hat, when they go low, we go high. Also selbst kulturvoll, zivilisiert zu streiten, das ist die Essenz, glaube ich, für die demokratische Öffentlichkeit. Und was anderes geht nicht.
Für ihre Aufmerksamkeitsstrategien braucht ja die AfD im Grunde die klassischen Öffentlichkeiten, auch wenn sie so zurückhaltend und klug agieren. Andererseits will sie aber auch eine Gegenöffentlichkeit schaffen. Wie erfolgreich ist sie denn da dabei mit dieser Gegenöffentlichkeit, beispielsweise mit diesem angekündigten Newsroom der AfD im Bundestag?
Also generell ist es so, dass die AfD sehr erfolgreich ist. Ich gehe so weit zu sagen, es ist das geworden aus der AfD, was die Piraten einst sein wollten, nämlich tatsächlich die erste Internetpartei. Das liegt daran, dass sie die eigenen Kanäle einer Teilöffentlichkeit, einer erregten Teilöffentlichkeit nutzen und bestimmte Effekte, die in diesem Medium angelegt sind. Solche Effekte sind zum Beispiel ein Schmetterlingseffekt. Das heißt, aus einer Kleinigkeit kann man sehr viele Wellen schlagen. Es ist auch ein Effekt dieser Medien, die sozusagen inhärent ist, dass immer das Aufmerksamkeit schafft, was besonders emotional, besonders erregt ist. Nicht der sachliche Ton, nicht die ruhige Auseinandersetzung ist das, was einen lange hält auf Facebook oder auf Twitter. Also es gibt im Medium angelegt Mittel, die diese AfD, eben weil sie unkritisch ist zu diesem Medium selber, sehr stark nutzt. Zum Beispiel auch, dass es durch besonderen Aktivismus so etwas gibt wie ein Scheinriesentum. Also wenn man die Facebook-Rankings der Politiker sich anschaut, könnte man denken, Alice Weidel oder Jörg Meuthen wären die wichtigsten Politiker in unserem Land, weil sie eben in den Rankings sehr hoch liegen. Liegt daran, dass es einfach ein Aktivismus der Anhänger gibt, der immer wieder selbstbestätigt Bewegung suchenden Anhängerschaft. Und das ist natürlich nichts anderes als eine Teilöffentlichkeit. Davon darf man sich nicht irritieren lassen. Erst recht nicht als Journalist, der darauf reagieren will.
Wenn man jetzt mal aus dem Debattenraum der Öffentlichkeit sozusagen rausgeht, seit 2015 gibt es eine deutliche Zunahme von Gewalt gegen Journalisten, vor allem bei rechtsextremen Demonstrationen. Spätestens seit Chemnitz scheint es auch keine Berührungsängste zwischen AfD und Rechtsextremen mehr zu geben. Ja. Welche Rolle spielt denn die AfD bei der Gewalt gegen Medienvertreter?
Sie hält sich da natürlich offiziell zurück und die Klügeren wissen das ja auch. Also es ist kein Zufall, dass Herr Gauland nicht in Chemnitz war, sondern dass sein Landesvorsitzenden überlassen hat. Aber inzwischen gibt es vom normalen Journalismus aus, sage ich mal, gute Recherchen über Querverbindungen in diese neurechte und rechtsradikale Szene hinein. Es gibt auch gute Recherchen zu Finanzen, wie jetzt erst wieder in der Vergangenheit. Was mir ein bisschen fehlt, ist noch die Recherche zu der Frage, wie gelingt es der AfD, Einfluss zu organisieren. Ich sage mal ein Beispiel. Im Landtag von Sachsen-Anhalt gelingt es André Poggenburg, dem dortigen Landesvorsitzenden der AfD, zum Vorsitzenden der Enquete-Kommission des Landtags Linksradikalismus zu werden, mit den Stimmen der Union. Wie funktioniert so etwas? Es ist immer noch so, dass viele Radiosender zum Beispiel den Politikwissenschaftler Herrn Patzelt als vorgeblich unabhängigen Wissenschaftler zum Thema AfD einladen. Der fingert aber ganz schön in der AfD mit rum. Der ist der Anführer der Petition gegen Frau Merkel zu den Chemnitzer Unruhen. Also diese Einflusssphären, Einflussnetzwerke, denen müsste man noch genauer auf die Schliche kommen.
Und wird das gemacht? Werden diese Verschränkungen sozusagen von virtueller Debatte und Gewalt auf der Straße wirklich gesehen?
Ich glaube, es gibt das, dass diese Verbindungen, die Verwischung gesehen wird, aber sie wird mir noch nicht immer genug auf das Grundsätzliche zurückgeführt. Das Grundsätzliche ist Folgendes. Die AfD ist sozusagen im Kern nationalistisch. Also sie sagt, das eigene, das Nationale zuerst. Wir haben in der deutschen Geschichte aber keinen Nationalismus eigentlich erlebt, der wirklich demokratisch ist, sondern der Nationalismus war immer eine Art Übergang, Rampe zu Steigbügelhalter für noch Rechteres. Darum wäre es gerade für nationalistische Kräfte enorm wichtig, da eine klare Grenzlinie zu ziehen. Genau das tut die AfD nicht. Warum? Weil sie den Mobilisierungserfolg der Rechtsaußen braucht, weil sie auf die Straße angewiesen ist, die immer wieder mobilisiert werden kann durch die Aktivisten Rechtsaußen und eben nicht durch den braven Zahnarzt oder den 68-jährigen Architekten, der vielleicht auch in der AfD ist. Das ist strukturell in der AfD drin, dem muss man nachgehen.
Soweit Bernd Gäbler, Professor für Journalismus in Bielefeld und Autor der Studie der Otto-Brenner-Stiftung AfD und Medien. Herr Gäbler, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.